Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Derek Scully, der Deutschlandkorrespondent der Irish Times. Das ist eine der großen Tageszeitungen in der Republik Irland. Sie sind seit 20 Jahren jetzt hier in Berlin und immer wieder bei uns im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Gibt es eigentlich Karikaturen in der Irish Times?
Ja, aber im Vergleich zu was anderswo derbes erscheint, sind unsere Sachen eher politisch, eher so kultiviert, manchmal ein bisschen zahnlos, aber unser Charakter ist seit 30 Jahren dabei und noch keine Todesdrohung, also vielleicht macht er seine Arbeit nicht richtig, wer weiß.
Ja, Sie antworten schon natürlich vor dem Hintergrund dessen, worüber wir auch sprechen werden. Eine neue Karikatur veröffentlicht in Frankreich und die zeigt den türkischen Präsidenten, naja, ich verrate noch nicht so viel, etwas schlüpfrig. Muss das sein gerade jetzt oder steckt darin zu viel unnötige Provokation? Darüber werden wir sprechen. Und wenn Sie sich zu Hause schon mal ein Bild machen wollen, finden Sie ganz einfach im Netz Erdogan, Charlie Hebdo. Und damit Sie genug Zeit haben und vielleicht, weil es auch ein bisschen wichtiger ist, erstes Thema gleich, kommt jetzt auch in Deutschland ein neuer Lockdown. Schönen guten Tag. Heute, 13 Uhr, also in einer knappen Stunde, schalten Sie sich zusammen einmal mehr, Bundeskanzlerin Merkel und die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Merkel will dabei so eine Art Mini-Lockdown, Lockdown-Light verabreden. Das wissen wir aus verschiedenen Quellen. Restaurantschließungen, Kinos sollen dicht sein, Sportstätten, starke Einschränkung der privaten Kontakte. Gleichzeitig, das ist dann der Light-Teil an dem Lockdown, Betriebe sollen offen bleiben, Schulen sollen offen bleiben, Kitas sollen idealerweise offen bleiben. Die Welle brechen, das ist so das Bild, das der Virologe Christian Drosten da ins Spiel gebracht hat. Derek Scully, Korrespondent der Irish Times, ist bei mir im Studio. Herr Scully, Ihr Land hat ja als erstes EU-Land vor einer guten Woche genau so einen Lockdown-Light beschlossen. Gibt es da schon erste Indikatoren? Funktioniert es?
Nee, also außer, dass die Leute mitmachen, widerwillig. Also diese Begeisterung, dieser Novums-Faktor ist einfach längst weg. Aber 6 Wochen und alle machen mit. Meine Freunde sagen jetzt, wir machen das alles, um Weihnachten zu retten. Also lieber jetzt hart durchgreifen, als einfach so halb, so ein bisschen schwanger sein. Und das ist, was ich mir Sorgen mache wegen diese Maßnahmen in Deutschland, bis die Bedenkenträger fertig sind, dann ich bin gespannt, was von Frau Merkels Vorschläge übrig bleibt, weil das ist eigentlich die ganze Sache. Also in Irland haben sie sich für 6 Wochen, Herr Söder, ich bin immer wieder überrascht, dass ich zunehmend manchmal Herr Söder zustimme, also lieber schnell und konsequent, hat er gesagt, als verzögert und verlangsamt. Also Frau Merkel hat vor 2 Wochen gesagt, dann sehen wir uns in 2 Wochen und dann ist alles viel schlimmer und jetzt sind wir schon vor den Wert, die sie eigentlich für Ende des Jahres. Ja, also ich finde es lieber hart und durchgreifen, als so diese halb und allen gerecht werden wollen. Ich weiß es nicht. Und gleichzeitig auch Rechtfertigungsdruck. Also dieses Mal ist der Rechtfertigungsdruck etwas höher. Also wenn Robert-Koch-Institut sagt, Restaurants sind keine Übertragungsort, warum werden die Restaurants geschlossen?
Genau, Herr Scully, dann sind wir da an dem Punkt. Also Sie sagen ja, die Zögerer und die Kritiker, wahrscheinlich meinen Sie jetzt im Kreis der Ministerpräsidenten, aber die berufen sich ja dann häufig auch auf Dinge, die sie hören, beispielsweise von Restaurantbesitzern, beispielsweise von Köchen. Ich habe hier mal die Stimme eines Koches, den man auch aus dem Fernsehen kennen kann. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Ton. Genau, Alexander Herrmann ist es, hören wir ihn gerade.
Wenn du jetzt sagst, wir machen in der Gastronomie zu, die auf Hygiene und Co. ja wirklich basierend vom RKI bestätigt, kein Treiber sind, aber eben zu Hause der sogenannte Corona-Treiber ist, drängt man ja die Menschen nach Hause und wir brauchen uns nicht vorstellen, dass die alle allein jetzt sitzen bleiben in den kommenden 4 Wochen. Und jetzt komme ich gleich auf die zweite Dummheit, was mir am meisten besorgt ist. Man spaltet über diesen Weg die Gesellschaft. Man muss sich einfach klar der Situation stellen, es gibt größere Familien, die es gewohnt sind, in einem großen Umfeld gemeinsam zusammenzukommen. Die sitzen nicht zu zweit oder zu viert da, die sitzen dann trotzdem mit 10 und 20 Leuten da. Und das ist unkontrollierbar.
Also das ist die Kritik des Sternekochs Alexander Herrmann bei uns im Programm beim Deutschlandfunk Kultur. Ich weiß nicht, vielleicht macht das jetzt gar nicht Sinn, jede einzelne Maßnahme immer so konkret durchzugehen, weil wir vieles ja auch nicht wissen. Aber Herr Scully, was natürlich als Problem darin steckt, Politik, wenn sie irgendwann willkürlich erscheint und so das Gefühl, wir treffen jetzt mal Maßnahmen, mal schauen, ob die wirken, die verliert natürlich an Akzeptanz.
Ja klar, das ist für mich die echte zweite Welle, die Wirksamkeit und die Glaubwürdigkeit. Also wenn das wackelt, dann kann man alles aufgeben. Man kann nur so oft an die Bevölkerung appellieren, an deren Vernunft. Also wenn sie das Gefühl haben, dass es wirkt nicht, also dass es die Wirksamkeitsprüfung nicht besteht, was heute angekündigt wird, sondern wir tun irgendwas, weil dann werden sie, natürlich die Politik haben letzten Endes, wenn wir, Es ist ein bisschen wie irgendwann merkt man, dass die eigenen Eltern auch nur Menschen sind. Und wir merken jetzt, dass die Politik an sich keine Ahnung haben. Vielleicht sind sie einen Tag Wissensvorsprung als wir allen.
Aber würden Sie denn das, was Sie da gerade so analysieren, beziehen auf den Katalog, der da jetzt vorliegt, der da jetzt in einer knappen Stunde dann beraten wird? Also ist das so ein im Prinzip ein Katalog der Ratlosigkeit? Wir probieren mal.
Nee, also ich finde es gut, nur mit wem ist es besprochen worden? Also es wird von oben herab diktiert. Die Reaktion der Länder ist vorprogrammiert. Wir lassen uns nicht herumkommandieren. Sie hat keine Kompetenz in Gesundheitssachen. Ich frage mich, wo bleiben die Landtage? Also die sind eigentlich die entscheiden. Also wenn diese Kompetenz bei den Bundesländern ist, ist es nicht bei den Ministerpräsidenten. Also sie verhalten sich teilweise wie kleine Prinzen, so auf irgendwelche EU-Horrorgipfel, wo sie verhalten sich so selbstsüchtig, sie predigen Wasser und trinken selber Wein. Sie verlangen Rücksicht. Die Bürger sollen Rücksicht auf anderen, aber behalten für sich das Recht, eigenständig, bisschen selbstsüchtig, ihr eigenes Profil. Also für den deutschen Bürger, ich finde, dieses föderalistische System bewährt sich, aber nicht, wenn Ministerpräsidenten sich auftreten, als ob sie das allein das Recht haben, zu entscheiden, was ihrem Bundesland stattfindet.
Ja, jetzt wird es ja heute genau wieder darum gehen. Also kriegt man diese gemeinsame Linie hin oder nicht? Ausgang völlig offen. Irgendwann am Nachmittag, frühen Abend wird es dann sicherlich die Einigung oder Teileinigung geben. Aber diese Frage steht ja auch im Raum. Wie viel Einheitlichkeit brauchen wir da eigentlich? Ich habe nochmal eine Kritikerstimme, nämlich von Wolfgang Kubicki, dem Vizechef der FDP, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Ich plädiere dafür, dass auch das Bundeskanzleramt, das ja gar nicht zuständig ist für die Pandemiebekämpfung, zur Kenntnis nimmt, dass die Rechtsprechung in bisher mehr als 80 Fällen in Eilverfahren judiziert hat, dass die Maßnahmen offensichtlich verfassungswidrig sind. Sie können Beherbergungsbetriebe nicht schließen, wenn es keine Evidenz dafür gibt, dass dort das Infektionsgeschehen intensiviert wird oder ausbricht. Das Grundgesetz gilt auch während der Pandemie und wir haben unterschiedliche Geschehensläufe in Schleswig-Holstein beispielsweise, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Nordrhein-Westfalen und darauf muss unterschiedlich reagiert werden, weil massiv in Grundrechte eingegriffen wird.
Sagt Wolfgang Kubicki von der FDP. Ich weiß nicht, wie weit man ihn da jetzt verstehen muss, aber sollte vielleicht die Bundesebene diese Bemühungen, wir wollen das jetzt einheitlich regeln, ein bisschen runterschrauben?
Nee, also ich verstehe das sehr wohl. Frau Merkel sagt, also wir haben dieses föderalistische System, also das heißt, es gibt immer einen Korridor und solange die Bundesländer sich innerhalb dieses Korridors sich bewegen, dann die eine lockerer, die anderen strenger, ist alles okay. Nur manchmal habe ich das Gefühl, die Begründungslast liegt bei denen, die abweichen wollen. Und bisher haben sie sich nicht begründen müssen. Warum weichen sie ab? Infektionsgeschehen, okay. Aber wenn in zwei Wochen ihre Infektionsgeschehen in anderen Bundesländern was ausgelöst hat, also sie sind nicht hermetisch abgeriegelt. Und diese Begründungslast, sie müssen beweisen, warum sie nicht die Mainstream-Position anhalten, mittragen wollen. Und das fehlt bei mir. Also das in der ersten Welle, alle waren so schockiert, okay, machen Sie, was nötig ist. Aber in diesen Welle hört man von dem Bundestag, hört man, ich würde gern mehr von den Landtagen, weil die Gerichte schalten sich jetzt ein, weil diese Willkür besteht, weil die Leute verunsichert sind, weil nirgendwo begründet wurde, warum diese Betriebsstätte geschlossen wird und nicht der. Und ich möchte nicht, dass Gerichte so diese Flickteppich. Ich nehme an, viele Gerichte würden lieber, dass die Politiker die politische Arbeit machen. Und das ist passiert nicht. Und diese Lücke wird gerade willkürlich von überall gefüllt und mit verheerende Ergebnisse, finde ich.
Also ich hoffe mal, dass uns jetzt 16 Landtagspräsidentinnen und Präsidenten zugehört haben und der Empfehlung von Derek Scully folgen und das mal stärker auf die Agenda setzen in den Landtagen. Wegen der Corona-Politik gehen Menschen auf die Straße, auch heute wieder in Berlin. Und zwar ist das heute nicht die Fraktion der Totalskeptiker und Aluhutträger, sondern vor allem die Veranstaltungsbranche, aber zum Beispiel auch Restaurantbetreiber. Leute, kann man wahrscheinlich so zusammenfassen, die das kulturelle Leben prägen. Und ich weiß nicht, ob es hilft, aber warme Worte kriegen Sie schon mal vorab von ganz oben. Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, heute Morgen in der ARD.
Wir sind in der Pandemie in einer sehr schwierigen Lage. Die Infektionszahlen explodieren. Das bedroht auch die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems und damit Menschenleben. Deshalb muss die Politik handeln. Aber die Kultur gehört zur Identität unseres Landes. Das ist das, was uns ausmacht. Es geht eben nicht nur um materielle Werte. Es geht um die kulturellen Leistungen von ganz vielen Menschen. Die wollen wir erhalten. Und deshalb wollen wir eine Pleitewelle oder eine Veränderung dieser Landschaft, die tiefgreifend ist, verhindern.
Also, da sagt der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, aber was heißt das politisch konkret? Darüber sprechen wir weiter an meiner Seite. Derek Scully, irischer Journalist in Berlin, und zu uns gekommen ist meine Kollegin Marianne Allweis. Herr Scully, Marianne Allweis, wir können jetzt natürlich erstmal drüber diskutieren, was ist denn eigentlich Kultur, aber vielleicht ist diese Diskussion zu groß. Fangen wir erstmal mit weiteren Stimmen und Klagen an. Da gibt es ja so einiges, oder?
Ja, der Bundeswirtschaftsminister hat auch noch darauf hingewiesen, dass die Kreativwirtschaft natürlich auch viele Milliarden Umsatz generiert. Das ist auch wichtig. Aber es sei eben wichtig, dass Menschen abschalten, sich entspannen können, dass sie Kraft schöpfen können. Also noch ein bisschen Inhalt zu diesem Kulturbegriff. Was ist Kultur? Daher sei der Kulturbereich auch für den Bundeswirtschaftsminister von so großer Bedeutung. Und er will jetzt vor allem darüber reden, wie man die besonders betroffenen Solo-Selbstständigen in der Kultur noch besser unterstützen kann und jetzt in der zweiten Welle noch besser unterstützen muss. Vor allem für die soll es mehr Hilfen geben. Die konnten seit dem Lockdown im Frühjahr dann auch die Wirtschaftshilfen von bis zu 15.000 Euro beantragen, die allgemeinen. Aber die waren ja nur für die Betriebskosten gedacht. Und die haben die wenigsten Solo-Selbstständigen in der Kultur. Wie hart das viele getroffen hat, das hat Birgit Gibson aus der Veranstaltungsbranche am Samstag bei uns im Programm erzählt. Sie hat die Demonstration Aufstehen für die Kultur in München mitorganisiert und gesagt, für die Branche sei es nicht mehr 5 vor 12, sondern schon 2 nach 12.
Wir erhalten mit unseren Partnern, für die wir seit vielen Jahren arbeiten, unglaubliche Anrufe von unseren vor allen Dingen Bühnenarbeitern, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Mieten, ihre Krankenversicherungen zahlen können, ihre Familien ernähren können, die wirklich am Ende ihrer Existenz stehen und die uns wörtlich gesagt haben, bevor ich ein Hartz-IV-Empfänger werde, werde ich einen anderen Weg wählen.
Na, das sind ganz schön harte Worte. Die Möglichkeit, Grundsicherung, also Hartz IV zu beantragen, die wurde ja im Zuge der Corona-Hilfsmaßnahmen erleichtert. Aber auch der Bundeswirtschaftsminister hat heute erklärt, dass das für viele ein unzumutbarer Schritt sei. Daher will er über zumutbare Alternativen reden. Die Frage ist nur, was ist das konkret? Der Deutsche Kulturrat fordert jetzt schon vor den Beschlüssen der Politik mehr Hilfen für die Branche, Kompensation von Einnahmeausfällen für alle Einrichtungen, auch für die betroffenen Künstlerinnen und Künstler. Wie die konkret aussehen könnten, das hat der Kabarettist und auch Solo-Selbstständige Volker Weininger am Morgen im ARD-Fernsehen skizziert.
Ein Unternehmerlohn, von dem wir auch unseren Lebensunterhalt bezahlen können, das ist natürlich das, was wir uns wünschen. Und wir stellen uns da im Idealfall natürlich sowas vor, was angelehnt ans Kurzarbeitergeld ist, wo ja auch man sich prozentual orientiert am tatsächlichen Einkommen.
Eine Art Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler kommen vom Staat, könnte man vielleicht so zusammenfassen. Peter Altmaier sagt, er hat das von Anfang an auch für möglich gehalten, zum Beispiel mit einem Brückengeld. Aber die Kritik sei gewesen, die Solo-Selbstständigen zahlen keine Beiträge zum Arbeitslosengeld. Jetzt führt er aber Gespräche mit der Branche und auch mit der Kulturstaatsministerin.
Okay, also da sind Sachen in der Diskussion. Es gibt Dinge, die es gibt und vielleicht Dinge, die es geben muss. Derek Scully, ich nehme mal diesen Gedanken auf. Im Prinzip so eine Art, ja, auch wenn temporär begrenzt, aber so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler, dass man sagt, damit kommt ihr über die Krise. Wäre das eine sinnvolle Sache aus Ihrer Sicht?
Ja, also wenn Sie eine andere Branche, wenn das die Autobranche wäre oder die Deutsche Bahn, das wäre selbstverständlich. Es ist nur traurig, dass Sie nicht so mächtig sind als Lobby, sondern hätte man das schon längst getan. Ich bin extrem beeindruckt, wie Deutschland so die Open-Bühne, so das Open-Publikum reingelassen hat, bevor dem Bundesliga-Publikum. Also das war so beeindruckend. Aber die Kleinkünstler, die nicht klein sind, das ist das Größte, das Deutschland zu bieten hat. Nicht in den subventionierten Häusern, wie man die am besten erreicht. Und eigentlich soll man die fragen, wie man sie am besten erreicht, weil Beamten haben oft keine Ahnung. Sie meinen, ist gut, aber gut gemeint reicht nicht im Moment, wie man die tatsächlich, dass das Geld ankommt, wo es sein muss.
Sie haben das gerade gesagt, das ist so eine Branche oder ein Bereich, der nicht so die Lobby hat, aber ich stolpere darüber immer wieder, weil vielleicht ist das jetzt auch die Brille von Deutschland von Kultur, aber ich habe den Eindruck, es ist immer wieder Thema, man spricht darüber, es gibt diese Demonstration.
Aber keiner hat Angst vor diesem Lobby, das ist der Unterschied.
Ja?
Frau Merkel hat Angst vor den Autolobby. Also zumindest sie weiß, ich muss darauf aufpassen.
Aber wenn es jemanden gibt, der Kulturleben lebt, Frau Merkel ist regelmäßig in der Philharmonie zu sehen, zum Beispiel in normalen Zeiten. Also ich habe schon den Eindruck, dass ihr auch sozusagen jenseits der Ängste bewusst ist, wie wichtig das ist.
Ja, aber als jeder Politiker oft denkt, habe ich das vielleicht sein Vorurteil, aber wenn irgendwas geopfert werden muss, dann fangen wir bei Kultur an. Es ist da, der Aufschrei wird weniger. Aber ich hoffe, in Deutschland, Österreich, sie haben gezeigt, wie wichtig überlebenswichtig das für viele Leute ist. Das ist kein Luxus, das ist nicht nur Künstler, das ist auch Techniker, Elektriker, Schneider, Schneiderinnen. Also es ist eine riesige Branche und ohne das ist Deutschland eigentlich nicht vorstellbar.
Frage ist natürlich, also deswegen frage ich das auch, weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist auch ein Bereich, bei dem es nicht so einfach zu organisieren ist, wie in der Industriearbeiterschaft. Da hat man ganz klare Arbeitsverträge, da sieht man, was jemand verdient und kann das dann entsprechend möglicherweise mit Kurzarbeitergeld ausgleichen. Es liegt ja auch so ein bisschen in der Natur, gerade des nicht hochoffiziellen Kulturbetriebes, dass er ja auch in normalen Zeiten immer so ein bisschen an der Grenze des Prekären ist. Ist die Frage, wie gut man da politische Instrumente finden kann, die diese spezielle Situation aufgreifen?
Also ich glaube, ein Problem ist auch an der Branche, dass sie halt auch so komplex ist und unterschiedlich gefördert werden muss. Ich glaube, das hat man gesehen am Anfang der Pandemie, hat man das versucht, mit diesen generellen Wirtschaftshilfen zu kompensieren und dann gemerkt, da fallen die Solo-Selbstständigen durch. Und das sind eben viele. Es gibt schon durchaus auch viele Hilfen, also das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch ein Programm von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Neustart Kultur heißt das, das ist im Sommer angelaufen, wirklich milliardenschwer, soll vor allem Institutionen fördern, die nicht nur oder die überwiegend privat finanziert werden. Da geht es um Investitionen, da geht es um Projekte in ganz verschiedenen Kultursparten. Aber das setzt natürlich voraus, dass Veranstaltungen möglich sind. Also ich glaube, eine der Schwierigkeiten ist eben, dass man so viele verschiedene Hilfsprogramme auch aufbauen muss für diese ganz unterschiedliche und komplexe Kulturszene, die wir in Deutschland haben.
Tja, und möglicherweise wird jetzt gerade in diesen Stunden oder gleich ab in einer halben Stunde auch beschlossen, dass wieder ganz viel zu sein muss, was im Moment gerade offen sein kann. Deswegen an Sie beide, Derek Scully, wenn es bald schon wieder vorbei ist. Haben Sie noch ein Kulturerlebnis erlebt in letzter Zeit, das Sie empfehlen könnten?
Ja, ich war in der Staatsoper, erste Aufführung nach Lahm, die längste Pause seit der Geschichte der Staatsoper und das war Ariadne auf Naxos, Künstler, die unbedingt auftreten wollen, das ist die Geschichte und das war passender hätte es nicht sein können.
Marianne Alweis bei Ihnen?
Ich war in der Wartburg und ich hoffe wirklich, dass Museen geöffnet bleiben, wie das jetzt auch der Museumsbund fordert, weil ich glaube, da kann man Hygienemaßnahmen einhalten und das ist wirklich sehr, sehr bereichernd gewesen.
Okay, also ich war zuletzt am Samstag erst im wunderbar belüfteten Kino International, also dem großen alten DDR-Premierenkino hier in Berlin und habe den chilenischen Film Emma gesehen. Also wer die Chance noch hat, unbedingt reingehen. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages. Und da lohnt sich einmal mehr der Blick nach Polen. Heute gibt es dort landesweit Streik- und Protestaufrufe von Frauen gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Das Verfassungsgericht in Polen hatte letzte Woche die wenigen Ausnahmen, die es bisher gab, von diesem Verbot gekippt. Also jetzt ist auch dann eine Abtreibung nicht mehr zulässig, wenn das Kind schwerst behindert sein wird oder auch im Falle einer Vergewaltigung. Wahrscheinlich ist es besonders spannend, mit einem Iren darüber zu sprechen, zumal, und so ist das in Ihrem Fall, Derek Scully, Sie haben ein Buch geschrieben über die starke Rolle der katholischen Kirche in Ihrem Heimatland und wenn ich richtig informiert bin, hatten Sie darin sogar ein Kapitel auch zu Polen skizziert, das dann aber letztendlich doch nicht ins Buch Eingang gefunden hat. Ich vermute mal aber nicht aufgrund des Drucks der polnischen Regierung.
Nee, also das Buch erscheint erst im Frühjahr, aber
meine
Verlegerin hat einfach gesagt, das mit Polen ist eine geniale Idee, aber es ist fast zu viel drin. Es ist eigentlich ein Buch an sich und das war drin, weil Irland und Polen werden oft so sehr kurz zusammengefasst als katholische Länder, katholisch in Anführungszeichen belastet. Aber Polen war für mich das Land, das Irland hätte werden können, wenn sie nicht diese frühe Abrechnung mit der Kirche gehabt hatten in den letzten 30 Jahren. Also manchmal besuche ich Polen, ein tolles Land, tolle Leute, tolles Essen, tolle Landschaft und dann schaue ich diese schreckliche Kirche, diese Selbstherrlichkeit, diese Eitelkeit, diese Dummheit der katholischen Kirche in Polen, diese Bischöfe, die einfach irgendwas nichts mitgekriegt haben, was christliche Botschaft ist und dieser Nationalismus, der sich zusammenmischt und ich sage, das hätte Irland sein können und ich bin so dankbar, da nicht zu sein. Meine Freunde in Polen, teilweise gläubig, am Ende verzweifelt, liberale Katholiken und so weiter, es gibt diese andere Polen und also was man heute jetzt erlebt aus Polen, das ist, entspricht voll dieser unsere Klischee von Polen, der eigentlich sehr verkürzt ist, aber leider immer wieder sich selbst Gewerbe bestätigt.
Das heißt also, das, was Sie da jetzt in Polen beobachten, ist etwas, was in den 80er, frühen 90er Jahren in Irland letztendlich auch noch sowas wie politische, religiöse Kultur war?
Ja, mit einem Unterschied. Also damals, die Bischöfe waren, die sie haben den Ton angegeben. Heute und die Politiker mussten sich an den Bischöfe orientieren. Jetzt ist es eigentlich andersherum. In Polen, es sieht so aus, als ob die Bischöfe die Oberhand haben, also ob sie bestimmen. Und jetzt mit diesem Urteil des Verfassungsgerichts in Polen zum Abtreiben, könnte man meinen, ist es so quasi eine Kirchenstaat. Aber ist es nicht so. Also die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Nationalkonservativ, nutzen ganz geschickt die katholische Kirche aus. Die Kirche, die an sich sehr politisch ist, sie mischen sich gerne in der Politik ein, aber sie sind zu dumm, um zu sehen, dass sie missbraucht werden. Recht und Gerechtigkeit möchte nicht den Bischöfen gefallen. Sie wollen einfach an deren Gläubige ran. Und wenn sie ab und zu aus dem Kanzel eine Wahlempfehlung für Peace bekommen, alle 3 bis 4 Jahren, das reicht denen. Und darum geht es. Und die Kirche in Polen ruiniert sich selber. Und irgendwann wird das sich rächen. Aber im Moment sieht es aus, als ob es so eine wunderschöne national-katholische Verbündet. Also es ist eigentlich eine sehr zynische Sache, was da abläuft. Aber es sieht so aus, als ob katholisches Polen erlebt eine neue Blütezeit. Ganz im Gegenteil.
Würden Sie denn sagen, es gibt so eine Gleichung, auch also aus der Erfahrung, die Sie in Irland gemacht haben, je stärker die katholische Kirche, desto unmöglicher sind liberale Gesellschaften?
Die katholische Kirche in Polen wirkt stark, aber mit ihrem ständigen Verurteilung und wie sie selbstherrlich herumkutschen, sie wissen, dass ihre Zeit abläuft. Deswegen werden sie immer mehr unbeherrschbar. Aber eigentlich die Regierung hat die Macht und die werden einfach nur ausgenutzt. Also Polen ist kein katholisches Land. Die Leute gehen auf die Straße, weil sie die Abtreibungsrechte aus der kommunistischen Zeit wieder haben wollen. Also seit 30 Jahren arbeitet die Kirche in Polen daran, alles enger zu schnüren. Und sie wollen eigentlich die Frauen und Männer, liberal denken, die wollen einfach ihre Rechte, die sie schon mal hatten, wieder haben. Sie wollen nicht irgendwas Neues. Sie wollen einfach das, was abgeschafft wird, dass es wieder hergestellt wird. Und ich bin sehr gespannt, sehr viele energetische, wütende Leute, die niemals so wütend waren in den letzten Jahren, ob vielleicht die Regierung einen Schritt und dieser politische Verfassungsgericht einen Schritt zu weit gegangen ist und das explodiert in deren Gesicht. Ich bin gespannt, wie er sich weiterentwickelt.
Es ist ja auch, wenn wir mal auf den Grundgegenstand zurückkommen, das Abtreibungsrecht, eine Frage, die ganz konkrete Auswirkungen hat auf das Leben vieler Menschen, natürlich vor allem von Frauen. Und die Frage, wie lösen Sie Situationen, in denen sie vor dieser Entscheidung stehen oder sich vor dieser Entscheidung gestellt fühlen. In Irland war das ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch in den 90er Jahren ein richtiges Kampffeld auch noch, also wo es zum Teil dann ja Schiffe gab vor der irischen Küste, wo Abtreibungen dann möglich wurden.
Ja, also es war eine Folge, wenn man Religion und nationale Identität zu sehr verschmelzt, ist es unmöglich, dann nationales Recht, Zivilrecht von Kirchenrecht zu trennen. Also, dass die Kirche ihre Position hat, ist völlig legitim, dass sie damit glauben, politische Prozesse direkt zu beeinflussen. Das ist weniger für ein aufgeklärtes, liberales, westliches Demokratie. Manche Leute wollen das, manche Leute begrüßen das. Es gibt sehr viele glückliche Leute in Polen jetzt, die sagen, zum Beispiel Frauen, die Kinder, die mit Down-Syndrom diagnostiziert werden sollen, sehen, dass es doch möglich ist, ein erfülltes Leben mit so einem Kind und dass das Kind selber ein erfülltes Leben hat. Also die Debatte wird es geben, aber das Polen wendet sich von irgendwas ab, es gibt so viele Potenziale und so viele verzweifelte Polen jetzt und die brauchen Unterstützung.
Nächstes Thema, nächstes Kapitel im Karikaturenstreit zwischen Frankreich, der Türkei und jetzt auch mit kleiner Nebenrolle für die Niederlande. Neues Kapitel aufgemacht durch die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, die heute erscheint mit einer Karikatur vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Da sieht man ihn, wie er mit Bierdose in der Hand sich auf einen Sessel flätzt und einer kopftuchtragenden Frau, das Kleid hochzieht und auf den nackten Po schaut. Darüber steht dann geschrieben, privat ist er eigentlich ganz lustig. Derek Scully, ich muss gestehen, ich musste ein bisschen schmunzeln. Wie ging es Ihnen?
Ach, ich war einfach ermüdet. Also das in den nächsten 7 Tagen kriegen wir diese endlose Diskussion, vollmündig, Satire darf alles. Und da stöhne ich immer, weil oft das, was als Satire angeboten wird, um diesen Zitat, Satire darf alles, von Kurt Tucholsky hervorgerufen wird. Meistens ist das aus meiner Sicht nicht Satire, weil ich schaue mir das an und ich sehe, irgendjemand wollte lustig sein, aber der Ziel, was wollte er oder sie damit bewirken, ist mir meistens fremd. Und Satire ist für mich ist immer, wenn es nötig ist. Und wenn es nicht nötig ist, ist einfach so, ja, dann ist es so Klowand.
Aber wäre das nicht, wenn Sie das als Maßstab haben, immer wenn es nötig ist, könnte man sagen, gerade in dieser Situation, also dieser unglaublich aufgeheizten Situation, wo Erdogan eben mit massiven Vorwürfen an die Adresse Frankreichs, an die Adresse des französischen Präsidenten auftritt, wenn man da sich im Prinzip einen Witz macht und sagt, guck mal, und letztendlich eine politisch ernste Sache aufnimmt, da spielt jemand sozusagen mit religiösen Motiven eigentlich, um seine Politik zu propagieren. Wenn man den so quasi entblößt in dieser Karikatur, dann hat das ja durchaus sozusagen eine Funktion.
Man hat ihm nicht entblößt, es war nicht sein Arsch, der gezeigt wurde. Und da hat man einfach Mohammed
jetzt da reingeschrieben. Jetzt geben Sie den Kollegen in Frankreich eine neue Idee für nächste Woche. Ja,
ja, aber man könnte, also diese alte Nuss von Voltaire, also ich teile nicht Ihre Meinung, aber verteile Ihr Recht, das zu sagen. Aber ich fühle mich nicht verpflichtet, Sie vor den möglichen Konsequenzen zu schützen. Das bleibt bei Ihnen. Und würde jemand auf die Idee kommen, so eine Karikatur von toten Karikaturisten bei Charlie Hebdo, die tot auf dem Boden liegen, weil es so witzig ist. Also ich finde immer, für mich Satire ist irgendwas, der pointiert ist, der schlau ist. Natürlich, das ist alles subjektiv. Aber diese Recht auf Beleidigung finde ich nicht so. Und immer die beleidigen, wo man weiß, dass man eine Reaktion bekommt. Das ist für mich so wie der Schlaumeier in der Schulklasse, der immer auf den Lehrer zielt, wo er weiß, dass er eine Reaktion bekommt. Und diese Recht zur Beleidigung habe ich nie nötig.
Das ist natürlich wirklich auch das Privileg der Satire und auch der Angriffspunkt der Satire, die Mächtigen sich anzuschauen. Und das ist nun Recep Tayyip Erdogan ohne Frage als Präsident der Türkei. Es gibt ja heftige Reaktionen aus der Türkei. Mhm. Da wird jetzt der Vorwurf der Islamophobie wieder erhoben von verschiedenen Regierungsmitgliedern. Und eben auch der Vorwurf an Macron, wobei ich dann auch immer wieder denke, das zeigt auch etwas eigenartiges Verständnis von Pressefreiheit, als sei es Macron gewesen, der Charlie Hebdo diese Zeichnung rein diktiert hätte aus dem Élysée-Palast. Mhm. Also,
nee, es ist alles Pressefreiheit, muss sein. Also die Türkei müssen ab und zu beleidigt werden und vielleicht sollen sie öfter beleidigt werden, um sich daran zu gewöhnen, dieses Gefühl. Aber Charlie Hebdo wird immer hochgehalten als irgendwelche Hochburg, als Eiffelturm der schlauer Satire. Keiner hat das in den letzten Jahren getraut zu sagen, wegen dieser Massaker. Aber Charlie Hebdo wird von meinen französischen Freunden verachtet. Sie sagen, das ist so doof, es ist so dumm. Und das wird anderswo in der Welt als irgendwie ein Gipfel der französischen Humor. Und ich schaue das an, ich habe das hier, die deutsche Ausgabe. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht mehr da, weil irgendwie die Nachfrage nach Dummheit jede Woche nicht so groß war. Aber es ist diese eine derbe Art von Humor. Ich mag eigentlich so eine derbe Art von Humor, aber die Notwendigkeit ist immer, wenn ich das sehe. Und Leute in Deutschland, ich kann schon die nächsten 7 Tage schon voraussagen, es werden irgendwelche Fahrkartenkontrolleure, die das als Komiker versuchen, irgendwie Satire darf alles, aber wenn man ihre Humor manchmal anschaut, sie brauchen so viel Zeit zu erklären, was eigentlich daran satirisch sein soll. Es ist witzlose Witzen und so weiter. Also wenn jemand behaupten muss, Satire darf alles, das ist meistens, weil der satirische Wert nicht unbedingt ersichtlich war beim ersten Blick.
Okay, wenn wir das jetzt auf dieser Satire-Ebene so stark sehen, aber es ist ja eine politische Diskussion, die wir haben, die sich letztendlich ja wirklich um das Gut der Meinungsfreiheit dreht seit der Ermordung des Lehrers Samuel Paty in Frankreich. Wo ja dann bei vielen, und das war sicherlich auch die Motivation bei Emmanuel Macron, der das ja alles quasi losgetreten hat durch seine Äußerungen, wir werden auch weiterhin Karikaturen zeichnen, so ein bisschen eine Grundstimmung von wegen, also jetzt erst recht, es kann nicht sein, dass wenn so etwas passiert, dass man dann auch noch nachgibt und dass man dann sagt, oh, das könnte möglicherweise jemanden beleidigen, lass uns da lieber vorsichtig sein.
Nee, aber es gibt einen Unterschied zwischen nachgeben und nachtreten und für mich ist das eher nachtreten. Man möchte zeigen, wie erwachsen man ist, indem man auf deren Niveau sich begibt. Also Michelle Obama hat gesagt, when they go low, we go high. Also ja, also so mit, ja, auf unmögliche Politiker mit unmöglichem Humor, also diese, Erdogan auf der Palme zu bringen, ist keine hohe Kunst. Also das kann man wirklich werktags mit wenig Mühe machen. Also das zu tun, zu beweisen, dass das geht, ist für mich die Frage, was hat man damit bewiesen, dass er dünnhäutig ist? Ja, das wussten wir schon.
Ja, ich habe es ja erwähnt, es gibt jetzt auch einen niederländischen Teil dieser Geschichte, eine Anklage seitens der Türkei gegen den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders. Der hatte Erdogan auf Twitter unter anderem als Terroristen bezeichnet. Jetzt auf meiner Skala der unangenehmen Politikertypen sind Erdogan und Wilders, glaube ich, relativ nah beieinander, weit unten. Aber es gibt hier manchen auch ums Prinzip, zumindest für den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, den spiele ich gerade mal ein.
Ich habe eine Botschaft für Präsident Erdogan.
Ich habe eine Botschaft für Präsident Erdogan und diese Botschaft ist sehr simpel. In den Niederlanden betrachten wir das Recht auf Meinungsfreiheit als höchstes Gut und Cartoons gehören dazu, auch Politiker-Cartoons. Eine Anzeige gegen einen niederländischen Politiker, die diese Freiheit eventuell antastet, ist nicht akzeptabel.
Inperking von der Freiheit von Meinungsäußerung ist nicht akzeptabel.
Also das sagt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Was ist das für Sie, Derek Scully? Ist das jetzt eine notwendige Klarstellung, wo man steht, oder ist das eigentlich eine weitere unnötige Eskalation?
Es ist, auf Englisch nennt man das Virtue Signaling. Man möchte die Welt zeigen, wie schlau man ist, wie toll man ist, wie witzig man ist. Und manchmal zeigt man aus meinem Geschmack, wie vorhersehbar man ist. Also Charlie Hebdo und Ersche und Mohammed-Karikaturen. Also dumm bleibt dumm und Sie können das ruhig machen, bitteschön, das ist ein freies Land. Die Konsequenzen schauen wir. Also ich möchte nicht sagen, dass Sie ein Recht haben, ermordet zu werden, das sage ich nicht. Aber dass es Wellen geben werden und dann zu schreien und sagen, das ist unfair, so ist die Welt halt. Wenn man aber zu behaupten, dass man jetzt der Überlegende ist, der Fortschrittliche, diese Art von Humor fand ich immer ein bisschen derb und immer ein bisschen doof. Und doofe Reaktionen zu provozieren von doofem Humor, bitteschön, also viel Spaß.
Irland hat im Moment das Privileg, eine der Kulturhauptstädte zu stellen. Ich muss gestehen, mir war das gar nicht bewusst, aber ich entschuldige jetzt alles durch Corona. Welche ist es?
Galway an der Westküste.
Genau, doch schon mal gehört. In wenigen Minuten, in 8 Minuten wird entschieden, wer im Jahr 2025 Kulturhauptstadt werden wird. Zwei Länder dürfen nominieren, Slowenien und Deutschland. Ich nenne Ihnen jetzt mal die deutschen Auswahlmöglichkeiten, nämlich Chemnitz, Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg. Derek Scully, Sie dürfen einen kleinen Moment drüber nachdenken, wen Sie der Kommission, der Jury empfehlen. Jetzt würde ich sagen, wir haben einen Gewinner, aber nein, die Entscheidung treffen gleich andere. Aber Derek Scully kann zumindest schon mal eine Empfehlung abgeben, welche der 5 Kandidatenstädte, würden Sie sagen, sollte Kulturhauptstadt 2025 werden von deutscher Seite?
Also alle 5 haben etwas Liebe verdient, aber ich wäre für Magdeburg. Also Sachsen-Anhalt ist so eine Wiege der deutschen Kultur im Harz, Quedlinburg. Viele Leute wissen davon nicht, in Europa nicht und sie sollen längst Sachsen-Anhalt und Magdeburg besucht haben.
Also werden wir schauen, ob man Ihrer Empfehlung folgt. Oder Chemnitz, Hannover, Hildesheim oder Nürnberg den Vorzug gibt. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.